durch die Zeit gefallen.
Im Zuge eines Schulprojekts machten wir Schülerinnen und Schüler der 6B-Klasse des BGBR Gmunden eine Reise in eine andere Epoche, das dunkle Mittelalter. Dort angekommen, bemerkten wir gleich, dass das Leben zu dieser Zeit kein Zuckerschlecken war. Je nach Gesellschaftsschicht mussten wir verschiedenste Strapazen ertragen. In Briefen, die wir vor Ort in die Jetztzeit geschrieben haben, versuchen wir euch die Lebensbedingungen der Bevölkerung im Mittelalter greifbar zu machen.
Bauer Hubertus schreibt:
Lieber Jakob aus der Zukunft, ich habe jetzt ein ganzes Jahr bei einer sehr, sehr netten achtköpfigen Bauernfamilie verbracht. Wo sich ihr Bauernhof genau befindet, kann ich dir nicht sagen, weil es zu diesem Zeitpunkt noch keine guten Karten gegeben hat. Fangen wir aber einmal von vorne an. Am 5.10. saß ich in unserer Geschichtestunde, wo wir gerade über das Mittelalter lernten. Und als ich gerade vom Thema abdriftete und schon über das nächste Fach nachdachte, wurde mir plötzlich ganz kalt und die Zeit fühlte sich an, als wäre sie stehen geblieben. Ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte und stupste meine Freunde und Mitschüler leicht an. Doch keiner bewegte sich oder zeigte auch nur eine kleine Reaktion. Als dann Frau Professor Hollweger auch keine Reaktionen zeigte, glaubte ich, dass ich von einem Fluch oder etwas Ähnlichem besessen war. Doch plötzlich hörte ich ein leises Surren. Zuerst dachte ich mir, es wäre die Heizung, die man bei uns im Klassenraum so und so immer hörte. Aber dieses Surren war irgendwie anders. Und als ich in den Flur schaute, sah ich diese riesige Maschine. Was kann schon passieren, dachte ich mir und setzte mich hinein. Automatisch wurde ich festgegurtet und die Maschine beschleunigte sich. Hätte ich das wirklich machen sollen? Werde ich jemals wieder gesund zurückkommen? Viele Fragen irrten durch meinen Kopf. Aber ich konnte nichts mehr ändern. Die Maschine hatte schon volle Fahrt aufgenommen. Ich bin aber nicht als Jakob im Mittelalter angekommen. Denn ich bin in den Körper von Hubertus, dem zweitältesten Sohn der Familie, geschlüpft. Es ist 5 Uhr in der Früh, die Sonne geht gerade auf. Das bedeutet arbeiten. Als erstes essen wir am Morgen immer eine Kleinigkeit, um dann gestärkt auf das Feld arbeiten zu gehen. So beginnt jeder Morgen am Bauernhof. Nach der anstrengenden Arbeit am Feld haben wir uns echt unser Mittagessen verdient. Jedoch gibt es zum Mittag meist nur Hafer- oder Getreidebrei, denn Fleisch ist zu teuer und nur für Feiertage bestimmt. Und so viele Gemüsearten, wie wir sie heute kennen, kennt man zu dieser Zeit noch nicht, was das Essen sehr einseitig macht. Die Einrichtung im Haus ist sehr schlicht. Es gibt lediglich einen Ofen und einen Esstisch. Selbst die Tiere schlafen im Haus. Zum Schlafen legen wir uns Stroh auf den Boden, damit es ein wenig gemütlicher wird. Oder man schläft auf dem Ofen. Die Brandgefahr ist in den Bauernhäusern sehr hoch, da die Dächer und die Schlafplätze aus Stroh bestehen und Stroh, wie überall bekannt, sehr leicht entzündlich ist. Die Eltern erzählen uns oft davon, wie ganze Dörfer aufgrund eines kleinen Fehlers niedergebrannt sind. Wie die Mehrheit der in der Landwirtschaft tätigen Arbeiter sind auch wir hörige Bauern, die Abgaben an den Grundherrn leisten müssen. Dafür beschützt uns der Grundherr auch und vertritt uns vor dem Gesetz. Wir haben einen verhältnismäßig gnädigen Grundherrn, der bei Missernten oder Schädlingsbefällen nicht Unmengen an Abgaben verlangt. Oft ist es schon vorgekommen, dass ganze Familien durch ihren Grundherrn in die Armut gezwungen worden sind. Die ganze Bevölkerung ist sehr religiös und darum werden auch oft religiöse Feste gefeiert, wo keine Kosten und Mühen gescheut werden, damit es einem richtig gut geht. An solchen Festen wird sogar Fleisch gegessen und Most, Bier und Wein getrunken. Bei der Mode haben wir Bauern aber leider sehr wenig mitzureden. Wir dürfen nur braun, schwarz und blau tragen. Alle anderen Farben sind für die Adeligen und die Ritter bestimmt. Obwohl das Leben als Bauer sehr hart und anstrengend ist, habe ich sehr viel mitgenommen. Wir dürfen echt froh sein, dass wir nicht zur Zeit des Mittelalters geboren sind. Denn da wäre die Chance bei 90% gewesen, Bauer zu sein. Hoffentlich nimmt mich die Zeitmaschine wieder mit nach Hause. Mit freundlichen Grüßen, Jakob Ahammer.
Anja, eine Bettlerin, berichtet:
Meine Reise ins Mittelalter neigt sich dem Ende zu. Fast ein ganzes Jahr lebe ich nun schon im 13. Jahrhundert nach Christus. Ich vermisse das 21. Jahrhundert und mein altes Leben schon sehr. Der Alltag hier ist hart und ich als Frau bin hier so gut wie nichts wert. Und zu sagen habe ich auch niemanden etwas. Anfangs war dies eine riesige Umstellung. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich langsam daran, zur Unterschicht von allen zu gehören. Am Anfang meiner Reise lebte ich in einer kleinen Gasse. Dort schlief ich 2 Nächte und tagsüber bettelte ich um Brot. Mir wurde klar, dass ich so nicht lange überleben konnte. Also riss ich mich am Riemen und versuchte alles, um von meiner Lebenssituation wegzukommen. Am 3. Tag sah ich eine Gruppe von Bettlern an mir vorbeiziehen. Wohin des Weges? Fragte ich. Ein kleines Mädchen erklärte mir, dass sie eine Gemeinschaft sind und eine Art Hütte bewohnen. Ich bat sie, mit ihnen mitgehen zu dürfen. Beim Wald angekommen, sah ich die Hütte der Bettlergemeinschaft. Aus Ästen und Stofflumpen hatten sie sich ein Dach gebaut und sie schliefen auf dem kahlen Boden. Doch nach einiger Zeit war eine Krankheit in unserer Gruppe ausgebrochen. Und als erstes starb das kleine Mädchen, welches mich aufgenommen hatte. Sie wurde Trauhild genannt und war mager und klein. Wirklich ein sehr zierliches Mädchen. Wir dachten zuerst alle, sie wäre einfach zu schwach geworden. Doch als nächstes der Stärkste von uns vom Tod geholt wurde, wussten wir, dass etwas nicht stimmte. Einigen Gemeinschaftsmitgliedern wuchsen schmerzhafte Geschwüre und Abszesse an diversen Körperstellen. Wir versuchten, den Erkrankten zu helfen und schnitten ihre Geschwüre auf, doch dann ergoss sich eine ekelhaft stinkende Flüssigkeit. Kurz darauf verstarb der Großteil unserer Gruppe. Ich fasste den Entschluss zu fliehen. Ich durfte nicht ein weiteres Opfer des Todes werden. Mir blieb nichts anderes übrig, als wieder in die Gasse zu gehen, in welcher ich anfangs genächtigt habe. Zu meiner Überraschung sprach mich noch am selben Tag ein Mann an. Dieser Mann sah nicht aus, als wäre er aus dem Elend. Seine Schuhe glänzten und sein Gewand war ganz und gar nicht dreckig. Ich hatte nicht erwartet, dass so einer mit mir, einer verdreckten, stinkenden, jungen Frau, redet. Ich solle mit ihm mitkommen, er könne mich retten. Neugierig folgte ich dem mysteriösen fremden Mann. Er brachte mich in ein Haus und ich musste mich ausziehen und ich durfte mich mit einem Krug Wasser waschen. Ich bekam sauberes Gewand und ein eigenartiges rotes Band auf dem Arm. Ja, ich fühlte mich wie im Himmel. Warum ich so merkwürdig behandelt wurde, erfuhr ich jedoch erst wenig später. Ich wurde in einen Raum gebracht, welcher voll mit jungen Frauen war. Diese hatten dasselbe rote Band wie ich auf dem Arm. Sie erzählten mir, dass ich ab nun eine Dirne sei. Ich konnte mit dem Begriff rein gar nichts anfangen. Dann klärte mich eine der Frauen auf. Ich musste ab jetzt mit 10 Männern am Tag schlafen, um im Frauenhaus leben zu dürfen. Hier würde ich täglich etwas zu essen und zu trinken bekommen, und einen Schlafplatz hätte ich außerdem. Ich wollte zwar nie eine Prostituierte sein, doch alles ist besser als draußen an der Pest zu verrecken und in einer Gasse zu schlafen. Morgen habe ich meinen ersten Arbeitstag. Und ich habe schon etwas Angst davor. Nein, ehrlich gesagt, ich habe große Angst davor. Denn ich habe erfahren, dass Dirnen oft zum Opfer von Mördern werden. Und Männer häufig ihre ganze Gewalt und Wut an ihnen auslassen. Zum Glück bin ich übermorgen schon wieder im 21. Jahrhundert.
Mönch Benjamin erzählt.
Liebe Person, die das hier jetzt liest. Nachdem ich ein ganzes Jahr hier verbringen habe müssen, habe ich einiges gelernt. Vieles hatte ich bereits gewusst, aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die mir noch nicht bekannt waren. Bei weitem das Schlimmste war das frühe Aufstehen. Es fällt einem ja schon schwer, in der Gegenwart für die Schule aufzuwachen, aber die Mönche toppen das mit Leichtigkeit. Und noch ärger, man muss sofort arbeiten, und zwar bis Mittag. Und man denkt sich, dass man 5 Tage hart arbeiten muss und dann gibt es Wochenende, habe ich auch gedacht. Aber nein, es gibt natürlich kein Wochenende. Wenigstens hat es zwischendurch Pausen zum Beten gegeben. Notfalls hat man sogar ein bisschen nachschlafen können, aber man musste wirklich aufpassen, dass man nicht erwischt wird. Das gefällt dem Abt, also dem Chef, überhaupt nicht. Deshalb schickt er immer wieder Mönche durch das Kloster, die aufpassen, dass jeder brav seine Aufgabe erfüllt. Die Bücherei finde ich ganz cool. Es ist zwar ein bisschen nervig, dass alle Bücher angekettet sind, aber das wird wohl schon seinen Grund haben. Ein paar Mal habe ich sogar einen kleinen Teil abschreiben dürfen, aber das ist mir verboten worden, nachdem sie meine Schrift gesehen haben. Ich habe halt nicht gewusst, dass das ein Schönschreibwettbewerb war. Nach der Zeit habe ich auch eine Art Krankenstation entdeckt, in der Kranke und Arme versorgt werden. Dort habe ich herausgefunden, dass in Klöstern meist sehr gute Ärzte wohnten. Am Ende des Jahres bin ich auch einmal zu den Franziskanern gewechselt. Die haben zwar nichts, geben aber trotzdem alles her. Die Idee finde ich ganz gut, aber ohne richtige Schuhe wird einem eben nach der Zeit kalt. Einmal hat mir ein Kollege erzählt, dass es auch Frauenklöster gibt. Diese sind aber größtenteils genau gleich wie die mit Männern, also von der Idee her und so. Natürlich heißen die Bewohnerinnen Nonnen. Am meisten Spaß habe ich in der Schule gehabt. Man muss aber aufpassen, in welche man geht. Es gibt eine innere Schule, in welche nur Kinder kommen, die auch einmal in einem Kloster arbeiten oder Priester werden wollen. Mir haben die Schüler ein bisschen leid getan, weil sie bei jeder kleinen Untat sofort bestraft worden sind. Nicht mit Zusatzaufgaben oder ähnlichen, sondern mit schmerzhaften Schlägen. Wenigstens haben die Kinder so einen Grund, brav zu sein. Die äußere Schule ist viel entspannter. Dort dürfen die adeligen Kinder hingehen. Der Unterricht ist sicher auch nicht so streng wie in der inneren Schule und zusätzlich haben die Schüler an Festtagen auch frei. Jetzt bin ich wieder froh, in die Gegenwart zu kommen. Die Schule und die Bücherei gefallen mir auf jeden Fall am besten.
Lena, die Frau eines Geschäftsmannes, schildert.
Sei gegrüßt, zukünftiger Leser. Der Morgen graut und die ersten Sonnenstrahlen färben den Himmel rötlich ein. Meine täglichen Pflichten rufen schon. Doch dass sich mein Mann vor ein paar Tagen wieder einmal auf eine geschäftliche Reise begeben hat, kann ich mir nun etwas Zeit nehmen, um dies zu schreiben. Wenn mein Gatte nicht zu Hause am Hof ist, darf ich zwar die Leitung des Hauses übernehmen, aber es bedeutet natürlich auch mehr Arbeit für mich. Neben den morgendlichen Aufgaben, wie unsere Pferde, Schweine, Ziegen und Hühner zu versorgen, Kleidung für meinen Ehemann, unseren 5-jährigen Sohn und unsere 3-jährige Tochter zu nähen und den Kindern Essen zuzubereiten, muss ich mich nun auch um allerlei Geschäftsdinge kümmern. Jedoch sollte ich mich nicht beklagen, denn es obliegt Frauen noch nicht lange, solche Aufgaben zu übernehmen, während der Ehemann abwesend ist. Auch fehlt es mir sicher nicht, mir seine abendlichen Belehrungen anzuhören und dabei seine Füße zu waschen. Wenigstens habe ich das Glück gehabt, dass mich meine Eltern im Alter von 12 mit einem jungen Burschen verheiratet haben und nicht mit einem griesgrämigen Greis, dessen Füße nicht sonderlich angenehm zu waschen gewesen wären. Von Liebe war leider nie die Rede, doch sehr viel anders kennt man es hier auch nicht. Es war bei meinen 2 Schwestern nicht anders, denn allein das Besitztum zählt. Oft versinke ich in Tagträumereien über die wenigen Damen, die man in der Oberschicht vorfindet. Während meine Kleidung nur praktisch für die tägliche Arbeit sein soll, tragen sie wunderschöne Kleider in den verschiedensten Farben und den edelsten Stoffen. Diener und Mägde zu haben, die alles für einen tun, muss doch sehr entspannt sein. Auch wenn es nichts für mich wäre, den ganzen Tag nur bedient zu werden, frage ich mich immer wieder, wie es wohl so ist, auf einer Burg in der Oberschicht aufzuwachsen. Ach, bei den ganzen Tagträumereien habe ich fast vergessen, über die schreckliche Tat einer Bekannten vom benachbarten Hof zu berichten. Magdalena, so heißt sie, ist vor ein paar Monaten schon wieder unerwünscht schwanger geworden und stell dir vor, sie hat das Neugeborene einfach nach der Geburt erstickt. Leider machen dies viele Mütter mit ihren Neugeborenen, da ungewollte Schwangerschaften hier so häufig vorkommen, überhaupt, wenn man das Pech hat, einen achtlosen Mann geheiratet zu haben. Wie dir mittlerweile schon aufgefallen sein müsste, sind Frauen in dieser Gesellschaft ziemlich weit unten und müssen sich ihren Ehemännern unterwerfen. Fehler sollten wir uns keineswegs erlauben, da die meisten Männer sehr wohl zur Gewalt bereit sind. Auch Strafen fallen für uns viel härter aus als für das männliche Geschlecht. Ehebruch zum Beispiel bedeutet für die Frauen die Todesstrafe, während die Männer höchstens ein Jahr lang Buße tun müssen. Nun gut, eine Stunde ist fast vergangen, der Hahn hat ebenso gekräht und die Kinder sind auch schon hellwach. Es wird Zeit, sich an die Arbeit zu machen.
Ritter Jakob schreibt:
Lieber Leser, mit diesem Brief möchte ich dir einen kurzen Einblick in mein Leben als Ritter verschaffen. Meine Zeitreise ist reibungslos vonstatten gegangen und ich bin ohne Furcht und Tadel im Jahr 1843 angekommen. Als ich nach der Zeitreise wieder zu mir kam, befand ich mich im Bett einer holden Jungfrau, die schlafend neben mir lag. In einem Zimmer komplett mit Samt verkleidet und einem großen steinernen Fenster, aus dem ein frischer Wind durch meine zerzausten Haare fuhr. Mittlerweile lebe ich schon seit knapp einem Jahr als Ritter und Gemahl dieser Dame am Hofe meiner Burg. Wir Ritter gehören dem Adelsgeschlecht an und gehören zur vornehmeren Gesellschaft im Mittelalter. Man wird als Knabe schon im Alter von 7 Jahren auf eine andere Burg geschickt, um dort gute Manieren zu erlernen und erzogen zu werden. Als Pagen oder Edelknaben müssen die Kinder bei den Frauen leben und von ihnen die guten Umgangsformen erlernen. Sehr selten lernen Pagen auch lesen und schreiben. Diese Fähigkeiten sind jedoch sehr ungewöhnlich, da meist nicht einmal Könige oder Kaiser lesen oder schreiben können. Mit 14 Jahren wird man vom Pagen zum Knappen und lernt somit das Kriegs- und Jagdhandwerk der Ritter. Diese Ausbildung ist jedoch meist sehr hart, anstrengend und rau. Hatte sich der Knappe allseits bewährt, wird er mit 21 Jahren in einer sehr feierlichen Zeremonie zum Ritter geschlagen. Er bekommt Helm und Schwert und darf nun auch sein Schild mit eigenem Wappen tragen. Das Leben auf den meisten Burgen ist sehr hart und mühselig. Meine Burg ist zugleich Festung als auch Wohnung. Um die Bewohner vor Feinden zu schützen, werden diese Burgen meist an sehr schwer zugängliche Orte gebaut. Auf einen Hügel oder Berg, auf einen vorspringenden Felssporn oder als Wasserburg. Der Bergfried war der Hauptturm jeder Burg und die letzte Zuflucht bei einer Verteidigung. Dieser wurde in Deutschland hauptsächlich als reine Festung verwendet, in Frankreich oder England hingegen jedoch auch als Wohnturm. Zum Essen werden bei uns Rittern und Gefolge vor allem Messer, Löffel und die Finger verwendet. Gabeln verwendete man nicht. Diese Tatsache verwunderte mich am Anfang sehr, da ich eine Gabel gewohnt war und ohne normalerweise nie Nahrung zu mir genommen hatte. Meist gibt es Fleisch, Suppe oder Brot mit Brei. Bei Festen hingegen werden üppige Festessen mit vielen Gängen aufbereitet. Bei solch Feierlichkeiten werden Wild und Geflügel, aber auch Tiere, die wir in der Zukunft nicht mehr essen, wie Bären, Pfaue, Schwäne oder auch manche Singvögel gegessen. Auch Fisch, Käse und Obst dürfen natürlich nicht fehlen. Hauptgetränke der Ritter sind Bier, Wein und Most, sowie Wasser. Solche Feste und Feiertage bringen Abwechslung in das alltägliche Leben auf einer Burg. Gäste und fahrende Spielleute, die für gute Stimmung sorgen, sind meist sehr willkommen. Ich bin fasziniert von der Kultur und der Lebensweise in dieser frühen Zeit, auch wenn die Hygienezustände hier sehr zu wünschen übrig lassen. Ich nehme jedoch an, dass sich dies auf keiner anderen Burg anders verhält. Das Leben als Ritter ist außer in Kriegszeiten sehr entspannt, lustig und lebenswert. Vielleicht bleibe ich ja doch noch eine Weile hier. Mit lieben Grüßen an den Leser dieses Briefes verabschiede ich mich und wünsche noch eine schöne Zeit in deiner Zeit.
Die Bürgersfrau Valeria berichtet: In der Früh gehe ich meistens mit Clara auf den Markt frisches Essen kaufen und zu Hause bringe ich ihr gerne Spezialitäten aus dem 21. Jahrhundert bei. Außerdem kümmere ich mich um die 4-jährige Marie. Sie ist wirklich süß. Du würdest sie lieben, könntest du sie kennenlernen. Wenn mir Zeit übrig bleibt, spaziere ich gerne durch die engen Straßen mit den hohen, schmalen Häusern herum und rede mit Leuten über Gott und die Welt. Ich kann mich glücklich schätzen, die Familie Becker gefunden zu haben. Die meisten Bürger haben es nämlich nicht so leicht. Wir können uns das meiste leisten, doch mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist arm. Viele können sich gerade so das Nötigste kaufen. Im Gegensatz zu den Bauern haben wir Bürger es jedoch ziemlich gut. Wir sind vor allem persönlich frei. Das bedeutet, dass wir selbst bestimmen können, wo wir wohnen und wen wir heiraten wollen. Wir können Berufe ergreifen und unser Eigentum frei gebrauchen. Außerdem werden wir von einer Mauer geschützt. Dadurch fühlen wir uns alle sicher. Doch vor Krankheiten und Seuchen sind wir kaum geschützt. Das schmutzige Trinkwasser und verdorbene Essen begünstigen diese noch dazu und unsere Ärzte und Apotheker haben nicht das nötige Wissen, um die Menschen zu heilen. In der Not laufen viele Personen zu sogenannten Kurpfuschern und Gesundbetern. Doch wir beide wissen, dass all diese Mittel genauso wenig nützen wie die Künste der Ärzte. Wie du gemerkt hast, André, ist das Leben im Mittelalter nicht immer leicht. Doch als Bürger zu leben ist nicht so dramatisch, wie manche sich vielleicht denken. Das Leben hier in der Stadt ist sehr bunt. Kinder gehen in die Schule und sind in ihrer Freizeit auf der Straße und spielen, während Erwachsene es genießen, in der Arbeit miteinander über lustige Geschehnisse zu sprechen oder über Probleme, die einen belasten, zu reden. Und zum Essen trifft sich die ganze Familie, um für eine Zeit lang zusammen zu sitzen. Ich genieße das Leben hier sehr, doch ich kann es kaum erwarten, wieder zurück in meiner Welt zu sein. Immerhin ist das nicht mein richtiges Leben. Ich bin mit meiner Zeitmaschine schon weit gekommen und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Sag meinen Eltern und Geschwistern, dass ich sie liebe. Hab dich lieb, Valeria.
Geschrieben und gelesen wurden diese wunderbaren Briefe von den Schülerinnen und Schülern der 6B-Klasse des BG Birgi Gmunden im Zuge eines fächerübergreifenden Projekts in Deutsch und Geschichte. Die Sendung selbst wurde im Fach Medieninformatik produziert. Vielen Dank an alle für die tolle Arbeit.